Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich habe die Freude, Ihnen Lukas Bärfuß ankündigen zu dürfen. Danke für die Einladung. Als die Einladung ausgesprochen war, war natürlich noch nicht klar, dass Lukas Bärfuß einer der 5 Nominierten sein würde für den Leipziger Buchpreis. Das Buch war noch in Arbeit, Fahnen waren schon verschickt, erregten Aufmerksamkeit. Jetzt ist es seit 14 Tagen da und es gibt schon die zweite Auflage, obwohl die erste sehr hoch war, kann ich sagen, weil ich beim Verlag arbeite und der Lektor von Lukas Bärfuß bin, Thorsten Arendt ist mein Name. Lukas Bärfuß ist 1971 geboren in Thun in der Schweiz. Er lebt in Zürich. Er ist bekannt geworden als Stückeschreiber, Autor von Theaterstücken, erst einer freien Theatergruppe und dann ein Autor, der, kann man inzwischen wirklich sagen, weltweit gespielt wird, zwischen Fernasien und den USA und auch aufgeführt auf den Bühnen. Und es sind sowohl die Stücke gedruckt, insgesamt 10 im Waldstein Verlag, als auch inzwischen 3 Romane, die alle 3 großes Aufsehen erregt haben, Aufmerksamkeit und Übersetzung in vielen Ländern erregt haben und hervorgerufen haben. Für 100 Tage gab es mehrere große Literaturpreise und das war das Romandebüt von Lukas Bärfuß. Der zweite Roman, Koala, vor 3 Jahren erschienen, hat den Schweizer Literaturpreis, den Schweizer Buchpreis bekommen. Und jetzt gibt es eben den dritten Roman. Zwischendurch hatte Lukas Bärfuß noch einen sehr spektakuläres, aufsehenerregenden Essayband vorgelegt, von dem es 8 Auflagen gibt, was bei Essaybänden wirklich außerhalb aller Norm ist, weil da einen Aufsatz im Umfeld dieses Bandes geschrieben hat, in der Frankfurter Allgemeinen veröffentlicht, der die Schweiz in Schnappatmung versetzt hat, könnte man sagen. Jetzt Haggard. Den Titel erkläre ich mal nicht, vielleicht tut Lukas das nachher noch. Es geht um einen Mann, der ein Mensch ist, der mit Immobilienhandel lebt, ein erfolgreich im Leben stehender, der plötzlich aus seiner Normalität ausbricht, einer Frau hinterher läuft, zunächst mal gar nicht so mit klaren Motiven, schon gar keinen bösen Motiven. An ihr erregen ihn oder ziehen ihn mindestens an die pflaumenblauen Ballerinas, die er auf der Treppe sieht und denen er folgt, eigentlich aus einer Laune heraus. Ich will nicht zu viel erzählen, weil Lukas Bärfuß ja gleich aus dem Buch lesen wird. Es sind sehr, sehr viele Kritiken schon erschienen zu dem Buch und in manchen steht, dieser Mann fällt aus seinem Leben heraus, er fällt aus der Realität heraus. Das ist zum Teil vielleicht schon ganz richtig, aber dieser Mann macht auch ganz neue Erfahrungen und diese Erfahrungen beschreibt Lukas Bärfuß so, dass man wirklich in einen Sog gerät als Leser. Und ich hoffe, ich verspreche Ihnen nicht zu viel. Als Zuhörer gerät man auch in einen solchen Sog noch zu, wenn man dieser schweizerischen Vortragsweise folgen kann. Viel Spaß Ihnen.
Ja, vielen Dank, Thorsten Arendt und grüezi Leipzig. Ich weiß natürlich, dass es die Aufgabe ist, wir haben hier ein bisschen Tonprobleme. Das ist die Aufgabe des Verlegers und Lektor, ist ein bisschen anzugeben. Ich bin trotzdem innerlich errötet. Kriegen wir noch das in den Griff mit dem Pfeifen? Okay, ich versuch's. Man muss vielleicht wissen, dass Philipp gerade auf seiner Verfolgung dieser Frau eine Nacht in seinem Wagen verbracht hat, vor dem Haus dieser Frau, die er nicht kennt, deren Gesicht er nicht gesehen hat. Und jetzt ist der nächste Morgen angebrochen. Und er natürlich weiter auf der Piste. Ich sehe das Pfeifen. Als er sich dem Bahnhof nähert, nimmt der Menschenstrom zu. Der Asphalt ist von Reifadern marmoriert. Gestalten eilen zu den Gleisen, kontrastlos im diffusen Morgenlicht. Manche mit einem blauen Schimmer im Gesicht, blind gehen sie den Weg, zurechtgemacht für den Dienst. Kompakte Tornister, die Getränkeflaschen in den Seitentaschen, alle frisch frisiert, feldtüchtig. Gestern war er einer wie sie, heute verachtet er die Menschen. Er ist getrennt von ihnen und wird nie zu diesem Zug gehören. Sie glauben sich in Konkurrenz, einer zum anderen, und dieser Glaube treibt sie an. In Wahrheit dienen sie der einen gleichen Sache, einer Sache, die für ihn verloren ist. Noch nie hat er sie so gesehen. Sie sind satt, aber sie schlafen noch, sie schlafen immer. Er ist ausgehungert, ja, übernächtigt, blank, nass, aber er ist wach. Wach für den leisesten Ton, für das schwächste Licht, für die größte Nebensächlichkeit. Er vernimmt das Wispern aus ihren Kopfhörern, hört die Worte, Stimmen, die jeden an seinen Bestimmungsort leiten. Er sieht das Licht in den Hauseingängen, die Wurfprospekte, die herumliegen, die Lampen fleckig von zerdrückten Mücken. Spiegelfronten reflektieren Gestalten, die über die Mondlandschaft des Asphalts in Richtung Bahnhof gehen, wo sie in die Neonkälte der Unterführung tauchen und sich in drei Stränge teilen. Rechts, links und geradeaus zu den hinteren Treppen. Die Menschen scheinen ihn nicht zu bemerken, den Mann, der unter ihnen ist und nicht zu ihnen gehört, der durch sie hinwegkeucht und einen gewissen Nacken nicht aus den Augen lässt. Einen Nacken, der aus der Menge leuchtet, nackt zwischen den eingepackten Wollhälsen der Angestellten. Um ihren Hals, das sieht er jetzt, leuchtet eine Kette, haardünn, mit einem Verschluss nicht größer als ein Reiskorn, und daran hält er sich, das ist sein Polarstern. Ein Quadratschädel schiebt sich in die Sicht, ein Kerl mit Borsten im Nacken, blond, gekraust zum Abnicken. Schließlich taucht er nach links, ist weg und er hat sie wieder. Sie zieht links hinauf, tanzt über die Stufen, als trüge sie kein Gewicht. Sie ist aus Luft, keine Schwerkraft, zieht sie nach unten, aber er hat Absenzen. Denkt an heißen Kaffee und versucht abzuschätzen, wie hoch der Betrag in seiner Hosentasche ist. 2 Zweier, vielleicht 2 Einer, dazu die Bruchmünzen. Auf mehr als 8 kommt er nicht. Jetzt steht er auf dem Perron. Die Frau, deren Gesicht er noch nicht gesehen hat, geht durch die Wartenden hindurch bis ans Ende des Bahnsteigs. Sie steht unter dem freien Himmel, abgewandt gegen die Lichter weiter südlich. Positionslampen an den Funkmasten, Signalfeuer für die Wolkenschiffe in tiefem Vordergrund jenseits der Gleise, verschütten gestaffelte Kandelaberreihen eine gelbe Brühe. Noch steht die Sonne tief, die Schatten fallen weit. Der Zug fährt ein. Der Pulk drängt zu den Türen, er wird mitgerissen und bewegt sich in einer Traube zum Zug. Kennt er das nicht? Wollte er das nicht gestern schon verhindern? Muss er einsteigen? Noch einmal die Demütigung, diese Büchse betreten zu müssen ohne Fahrkarte? Wann wird er sie für sich alleine haben? Bestimmt nicht vor dem Abend. Jetzt ist sie den ganzen Tag unterwegs. Er könnte sich in den BMW setzen und dort auf sie warten, aber das will er nicht. Er will in ihrer Nähe sein. Da fühlt er sich kräftig, er weiß, wozu er geboren wurde. Er ist am richtigen Ort, selbst in diesem morgendlichen Gedränge zwischen diesen Menschen, die nach Kaffee und Deodorant riechen. An der Spitze einer Gruppe von 4 Frauen in Hosenanzügen steigt sie in die obere Etage. Er bleibt bei der Treppe, trotz des Gedränges, das ihn hoch und nieder drückt. Und jemand rempelt ihn an, er strauchelt gegen eine Haltestange, fällt halb in einen Typen in grober, pechschwarzer Kluft, ein Fahrstuhlmonteur mit rasiertem Schädel und tellergroßen Steckern in den Ohrläppchen. Er geht an ihm vorbei, nimmt 3 Stufen und hat die Unterseite der oberen Etage im Blick. Ein Wald aus Waden, kurze Stämme in blauen Hosen, besockte Stängel, knorrige Beinschöße und mitten im Unterholz 2 zart bestrumpfte Halme, sie ist da. Er lässt sich auf die Treppe nieder, er fühlt sich schwer und müde. Einen Moment legt er den Kopf auf die Knie und schließt die Augen, die Gedanken setzen ein. Was arbeitet sie? In der Pflege ist sie nicht die kleinen sich bequemer Lehrerin, in einer Handelsschule vielleicht, aber nicht sehr wahrscheinlich Außendienst. Das wäre schlecht, sehr schlecht. Er wird bis zum Abend auf den Beinen sein, im Zug, in der Straßenbahn. Aber er glaubt nicht daran, die Absätze sind zu keck. Sie putzt keine Klinken und wenn sie mit einem Geschäftswagen unterwegs ist, dann hat er geschissen. Wie soll er an einen Wagen kommen, ein Taxi, den ganzen Tag? Unmöglich, das kriegt er nicht unter 500 und er hat gerade ein paar Münzen in der Tasche. Bewegung kommt in den Wagen, als der Zug bremst und in einem unterirdischen Bahnhof zum Stehen kommt. Die Leute drängeln zum Ausgang und jemand tritt ihn in die Seite. Er muss von der Treppe verschwinden und erhebt sich mit trockener Kehle und einem Zischen im Schädel, als hätte jemand einen Lötkolben in sein Hirn gedrückt. Steht bei den Türen, die sich jetzt öffnen, vom Bahnsteig eine Eiseskälte, ein Typ mit einer Frisur wie nach einer Hirnoperation steigt ein und wirft ihm einen hämischen Blick zu. Jemand verschüttet Kaffee. Im Zug ein Geruch nach Kot und nach Plastik, eine Mischung aus Hightech und Schweinekoben. Auf Schiebekartons Anzeigen für Hörgeräte und Therapien gegen Schlafapnoe und der Zugführer improvisiert eine Durchsage. Er steht jetzt. Von hinten schiebt ihn einer gegen den Ausgang. Was soll das? Er dreht sich um. Ein Graumelierter mit engem Hemd und Hornbrille. Ein Gezücht aus der Kreativbranche. Gesunde Gesichtsfarbe und ein Gemüsesaft in der manikürten Hand. Der Knopf im Ohr blinkt blau. In die Leere des Äthers gibt er seine Meinung über irgendwelche Strategien im Zusammenhang einer neuen Akquise zum Besten, in der Lautstärke eines Marktschreiers. Er hasst ihn. Er hat Lust, diesem Kothaufen einen Kugelschreiber durch die Ohren zu drehen, und zwar quer durch die Birne. Dann wird man sehen, ob ihm seine dauerlaufgestärkte rasierte Brust und das weibische Rindsledertäschchen zu Hilfe kommen. Der Hampelmann starrt mit toten Augen in seine Richtung und als sich ihre Blicke treffen, verzieht sich die Konfektionsvisage zu einer Fresse, die schon den Australopithekinen bekannt gewesen sein muss, eine ursprüngliche Mischung aus Entsetzen und Idiotie. Nicht zu sagen, was der Grund dafür ist, eine Information aus den Ohrstöpseln oder eine Erscheinung in der Gegenwart, jedenfalls übernimmt die Amygdala und schaltet den Mann auf Flucht. Er springt durch die Passagiere, drückt eine Angestellte in kurzem Hosenschub zur Seite und verliert sein mokkabraunes Mäppchen der Anfänger. Wie ein Hungernder nach einem Stück Brot greift er nach seiner Ausrüstung. Woher die Panik? Jetzt noch mehr Bewegung im Wagen und da wird klar, vor welchem Buschfeuer der Büffel geflohen ist. Zwei Kerle stehen da, zwei Spießgesellen in gelber Weste, grinsend und gefräßig. Und was treiben die beiden Gnome, die gedungenen Wegelagerer? Sie filzen die Fahrgäste. Als erstes eine Frau, die ohne Verzögerung ihren Schein zeigt, offensichtlich eine Monatskarte, worauf die Mordbuben gefällig nicken und sich zur nächsten Reihe hangeln. Dort sitzen vier Greise, rote Köpfe vom Wein und vom Blutverdünner. Die Alten sind gesprächig und machen ihre Späße mit den Abdeckern, die halb so alt sind. Zwei, drei Sprüche werden gewechselt, das ist gut, das gibt ihm etwas Zeit. Gestern hätte er die Sache zügig geregelt, die Strafe bezahlt und Schluss. Aber jetzt hat er nicht mal Papiere. Sie werden seine Personalien überprüfen, die Zentrale kontaktieren und in den Tunnels keine oder bloß eine schlechte Verbindung haben. Das Ganze wird sich verzögern. Irgendwann macht sich das Mädchen von dann und das geht nicht. Das Universum hat zwei Büttel geschickt, die das Mädchen von ihm trennen wollen. Aber das wird nicht geschehen. Er fühlt, wie die Hitze in seinen Kopf steigt und er aufstehen will. Er kann nicht mehr sitzen und hebt schon das Gesäß. Da besinnt er sich noch zwei Sekunden, bevor er begreift, dass er verschwinden muss und endgültig aufsteht. Er dreht sich weg, geht zu den rückseitigen Treppen, zur Tür, wo er unschlüssig stehen bleibt, der Zug in voller Fahrt, keine Haltestelle in Sicht. Der nächste Wagen ist der Triebwagen, der Kopf des Zuges, von wo es nicht mehr weitergeht. Da kann er nicht hin, dort sitzt er in der Falle. Er steigt über die Treppe zurück ins obere Abteil und bewegt sich in Richtung der Kontrolleure, die er jetzt kreuzt, 40 Zentimeter über ihren Köpfen, und wartet da. Ein paar Sekunden hält er es aus, dann geht er weiter zur Treppe, erkennt niemanden, nimmt die erste Stufe spät wieder, noch eine Stufe. Da sieht er den Saum einer gelben Weste, die unten auf die Treppe tritt und langsam zu ihm hochsteigt. Philipp dreht sich um und geht zurück in das obere Abteil. Auf der anderen Seite, bei den Treppen, 25 Meter weit weg, erscheint die zweite gelbe Weste. Die beiden haben sich getrennt. Eine List, eine Zange, eine Falle, ein Dreckspack, ein schlaues. Schon beginnt er, nach einer Ausrede zu suchen, aber das wird nicht helfen. Im Gegenteil, sie werden ihn bei der nächsten Station rausschmeißen und er steht auf irgendeinem Bahnsteig wie ein Idiot. Aber er ist kein Idiot, war er noch nie. Und er wird jetzt nicht damit anfangen. Die werden gleich sehen, wozu er fähig ist. Er bewegt sich durch den Wagen der gelben Weste entgegen, die quer in einem Abteil steht und brav die Fahrkarten präsentiert bekommt. Ein übler, käsiger Vielfraß steckt darin, die Backen fett wie Schweinsärsche. Knapp unter der Brust ein schmaler Gürtel, an dem eine synthetische Hose einen monumentalen Hintern umspannt. Wie soll er an diesem Walross vorbeikommen, an diesem Atlas, dieser Sperre, diesem Riegel? Da bleibt kein Durchgang. Er kommt näher, noch zwei Abteile zwischen ihm und Philipp, darin eine Handvoll Passagiere. Es ist aussichtslos. Philipp wird sich erklären müssen. Er wird in dieses unappetitliche Gefräß reden müssen. Die winzigen, emsigen Glubscher werden ihn hämisch mustern und dann werden feiste Finger seinen Namen und seine Adresse auf einen Zettel schreiben. Obwohl weder das eine noch das andere, diese formlose Kreatur, das Geringste angeht. Er sieht den Mann in dessen öder Hässlichkeit, die Plastikweste, die seinen widerlichen Wanst umgibt, die geröteten Bartstoppeln auf der liederlich rasierten Backe, übel, ja, aber notfalls zu ertragen, wenn nicht dieser Gestank in die Nase stechen würde, dieser säuerliche, durchgefurzte, genässte Filzgeruch, faulig, von den Sohlen aufsteigend, Schweiß und Tod, als hätte der Mann Kadaver zu schichten. Und näher kommt er. Schon kann er auf dem Schild die Hälfte eines Namens lesen, zwei Buchstaben, J und O. Den Rest verdeckt eine Falte in dieser nach Gummi stinkenden Leuchtweste. Aber was hinter diesen Buchstaben folgen mag, ist einerlei, denn J und O sind gemäß allen Belegen die beiden dümmsten Buchstaben des Alphabets. Minderwertig, wer diese Lettern in seinem Namen trägt, verloren, wer ein solches Monogramm besitzt. Und Philipp weiß jetzt, was er tun muss. Er muss seinem Mitgefühl folgen und diesem Gnom helfen, dieser Ausgeburt der Gewöhnlichkeit. Er muss ihn von seinem Fluch erlösen. Und der erste Schritt zur Befreiung ist ein trockener Schlag aufs Nasenbein. Aus einem Ozean aus Gesichtsspeck ragt ein feines Riechbälkchen wie der Mast eines verlorenen Wracks in einer Talglagune. Ein Hieb mit der Handkante auf die Mulde zwischen Nasenbein und Stirn, das kostet wenig Kraft und ist rasch erledigt. Wenn er geschickt und rasch zuschlägt, wird niemand etwas bemerken. Der Wanst wird eine Weile mit seinem Schmerz beschäftigt sein und den Weg frei machen, und dann schauen wir weiter. Ein Kreischen jetzt, ein Schreien.
Danke, Lukas Bärfuß. Ich glaube, Sie sind alle in diesen Sog geraten und wir sollten jetzt nicht erfragen, wie er aus dieser Situation herauskommt, sondern Sie sind natürlich aufgefordert, das Buch zu lesen. In der Messebuchhandlung können Sie es kriegen und ich glaube, hier vorne gibt es auch einen Stand, an dem Lukas Bärfuß signieren würde, wenn Sie es wollen. Und ansonsten sind wir alle gespannt auf 16 Uhr und die darauf folgende Stunde und die Preisverleihung und wünschen dir uns viel Glück.
Gleichfalls. Danke Ihnen. Ciao. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.